Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Es gibt eine neue Antisemitismusdebatte in Deutschland. Eine Debatte darüber, wie die Zivilgesellschaft sich gegen Judenhass positionieren soll. Soll man an diesem Samstag aus Solidarität die jüdische Kopfbedeckung Kippa tragen? Das frage ich gleich die Autorin Mirna Funk. Dann hören wir, wie Sebastian Hartmann in Dresden Dostojewskis Schuld und Sühne auf die Bühne bringt und fragen, warum Beate Passows Triptychon zu den Euthanasiemorden im Kloster Irsee abgehängt worden ist. Eine islamistische Propagandaveranstaltung gegen Israel, nennt der Zentralrat der Juden in Deutschland den für diesen Samstag geplanten Al-Quds-Marsch in Berlin. Aus diesem Anlass hat Bundespräsident Steinmeier heute zum Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland aufgerufen. Denn antisemitische Botschaften und Hass auf Israel waren in den vergangenen Jahren immer wieder Teil dieses Al-Quds-Marsches. Doch wie sollte dieser Kampf, dieser Widerstand der Zivilgesellschaft gegen Antisemitismus aussehen? Darüber möchte ich mit der Schriftstellerin und Publizistin Mirna Funk reden. Sie lebt in Berlin und Tel Aviv, ist bekannt geworden mit dem Roman Winternähe und ihrer Kolumne in der Vogue Jüdisch heute. Guten Abend, Frau Funk.
Guten Abend.
Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat alle Menschen dazu aufgerufen, morgen auf der Gegendemo zum Al-Quds-Marsch eine Kippa zu tragen, aus Solidarität mit der jüdischen Bevölkerung. Die Bild-Zeitung hatte sogar so eine Kippa zum Ausschneiden und selber basteln auf die Titelseite gedruckt. Ist das die richtige Antwort auf wachsenden Antisemitismus?
Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Ich saß vor wenigen Wochen mit Herrn Klein in einem Panel als Antisemitismusbeauftragter. Hat er sicher einen schweren Job, aber mehr Verständnis bekommt er von mir auch nicht. Wer mit Briefmarken und Virtual Reality und Keeper verboten oder aufrufen, ja, um die Ecke kommt, um Antisemitismus zu bekämpfen und Verständigung zu fördern, hat meiner Meinung nach nicht so richtig viel verstanden. Ich weiß nicht genau, wie die Bundesregierung auf Herrn Klein gekommen ist, aber er schadet mit seinen Äußerungen und Vorschlägen nicht nur der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, sondern auch den Deutschen im Ausland. Ja. Ich glaube, das kommt davon, wenn man weiterhin glaubt, über Juden reden ist besser als mit ihnen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ein Antisemitismusbeauftragter jemand ist, der auch etwas von Antisemitismus und der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland versteht. Für mich kann das also nur ein Jude sein.
Kann man sich denn so ein religiöses Symbol, um noch dabei zu bleiben, jetzt wie die Kippa überhaupt aus Solidarität zu eigen machen?
Ich halte überhaupt nichts von kultureller Aneignung. Besonders unter den Nachfolgern von Tätern ist es üblich, sich die kulturellen Merkmale von früher unterdrückten Minderheiten anzueignen und sie ihrer originären Bedeutung zu berauben. Ich supporte auch keine POCs, also People of Color, indem ich mir mein Gesicht schwarz anmale. Ich supporte sie, indem ich mich aktiv und angstfrei in jeder Situation gegen Rassismus stelle. Um solidarisch mit einer Muslima zu sein, brauche ich kein Kopftuch. Ich folge ihr auf Instagram oder Twitter und share ihren Content. Also ich verstehe nicht, was das soll und ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist.
Welche Form der Widerrede, des Widerstands wünschen Sie sich denn in Deutschland?
Ich wünsche mir Zivilcourage. Ich wünsche mir, dass wenn ein Jude angepöbelt, beleidigt oder tätlich angegriffen wird, man einschreitet. Ich wünsche mir, dass wenn man Zeuge wird von offenen antisemitischen Ressentiments, dass man laut gegen die anspricht. Das sind Sachen, die ich mir wünsche. Und zwar nicht nur bei Antisemitismus, sondern auch bei Rassismus, Homophobie und anderen Menschenhass.
Haben Sie selbst denn Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht, bei denen Sie Solidarität erwartet, aber nicht bekommen haben?
Selbstverständlich.
Wollen Sie davon was erzählen?
Ja, also vieles davon habe ich ja auch in meinem Roman wiedergegeben. Ein sehr zentrales Ereignis war, als mir auf ein Plakat, also ein Bild von mir, ein Hitlerbart über meine Oberlippe gemalt wurde von zwei Personen, die meinen jüdischen Hintergrund kannten. Und dann habe ich diese Person angezeigt und in dem Bekanntenkreis wurde ich eher als die anstrengende und nervige Tante gesehen, die jetzt also wegen so einem albernen Hitlerbart, einem so total ironischen Symbol, einen Aufstand macht. Also Ich habe noch nie in irgendeiner Art und Weise offen Solidarität erlebt, wenn Antisemitismus stattgefunden hat. Und ich glaube, dass es Zeit ist, genau das zu tun.
Im vergangenen Jahr, diese Zahl kursiert jetzt immer wieder, hat es rund 20% mehr antisemitische Straftaten gegeben, 1800 Delikte. Und dazu werden ja solche, wie Sie sie gerade geschildert haben, gar nicht gezählt, nicht?
Genau. Ja, das wird überhaupt nicht gezählt. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie ein neues Antisemitismusproblem haben. Wir haben eine Lautstärkenveränderung. Ja? Also was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Ressentiments, die wir heute hören, keine neuen Ressentiments sind. Sie waren auch nie weg. Sie wurden lediglich im Privaten, also auf der Möbelhöftner-Couch im Wohnzimmer, pöbelnd vor dem Fernsehgerät von sich gegeben. Und zwar nämlich, weil es ein allgemeines anerkanntes und akzeptiertes Antisemitismusverbot gab. Aber seit einigen Jahren weicht dieses Verbot langsam auf. Ja? Und was, glaube ich, noch viel interessanter ist, es scheint so zu sein, dass antisemitische Äußerungen und auch Anmerkungen zu Israel ein rebellisches Moment transportieren. Und diese Sachen, all diese Äußerungen sind überhaupt nicht strafbar. Als in Wuppertal 2014 eine Synagoge mit Molotow-Cocktails beworfen wurde, haben die Angeklagten auf Israel-Kritik plädiert und sind damit durchgekommen.
Der Bundespräsident hat jetzt heute gesagt, eine aktive Zivilgesellschaft müsse sich dem Antisemitismus entgegenstellen. Ist nicht aber auch der Staat selbst dann noch viel stärker in der Pflicht, sicherzustellen, dass Juden, dass Jüdinnen in Deutschland sicher und frei leben können?
Ich glaube, sie sind in der Pflicht, wirklich Dinge zu tun, die Sinn machen und nicht nur Äußerungen und nicht nur Gedächtnistheater, sondern bildungspolitisch vorzugehen, Lehrer zu schulen, also jüdisches Miteinander zu zeigen, nicht nur über tote Juden zu sprechen, sondern auch über lebende Verbindungen, Beziehungen zu kreieren zwischen Nichtjuden und Juden. Ich tingle seit 4 Jahren mit diesem Roman durch Deutschland. Die meisten Deutschen haben in ihrem ganzen Leben noch nie einen Juden kennengelernt. Ja? Und das ist was, was verändert werden muss. Es muss Begegnung geschaffen werden. Nur das andere, Unbekannte, das Fremde ist etwas, mit dem ich ein Problem habe. In dem Moment, wie ich es kennenlerne, löst sich meistens die Angst auf.
Kippa tragen als Antwort auf den antisemitischen Al-Quds-Marsch. Die Autorin Mirna Funk hält das für keine gute Idee. Frau Funk, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Es war ein Dauergekreische, für das sich der Regisseur Sebastian Hartmann entschieden hat, als er Dostojewskis Erniedrigte und Beleidigte am Staatsschauspiel Dresden inszeniert hat. Gerade war er damit zum Berliner Theatertreffen eingeladen, wo er auch 2013 schon Krieg und Frieden gezeigt hat. Hartmann hebt gern literarische und dramatische Schwergewichte. Heute Abend also wieder Dostojewski, Schuld und Sühne am Staatsschauspiel Dresden. Für Fazit war Eberhard Spreng in der Premiere. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend aus Dresden.
Für Thomas Mann war Schuld und Sühne der größte Kriminalroman aller Zeiten. Was für einen Bühnentext hat Sebastian Hartmann jetzt daraus gemacht?
Ja, einen Bühnentext hat er eigentlich nicht daraus gemacht. Er hat dieses gewaltige Werk von 1866, das in 6 Teilen daherkommt mit ungefähr 600 Seiten Länge, ja, im Grunde genommen nicht nacherzählt. Es gibt auch die Figuren nicht mehr in dem Roman. Es gibt Menschen auf der Bühne, die einzelne Ideensplitter in Texten erzählen, eingebettet in sehr gewaltige Soundscapes, aus denen man die Texte so ein bisschen herausklauben muss, aus dem Materialhaften dieser Inszenierung. Es sind einzelne kleine Ausschnitte aus den Ideenwelten der verschiedenen Figuren dieses Romans, aber der Roman selbst wird überhaupt nicht nacherzählt.
Hören wir mal so einen Ausschnitt. Raskolnikow nimmt für sicher das Recht zu töten in Anspruch. Er untermauert das mit einer eigenen philosophischen Theorie. Ausnahmslos verbrechen. Der außergewöhnliche Mensch hat das Recht zu töten, deliriert Raskolnikow, Eberhard Spreng. In welcher Weise denkt Sebastian Hartmann das denn weiter in seiner Inszenierung?
Ja, er zeigt uns im Grunde genommen die politische Katastrophe, die in diesem Denken des Raskolnikows quasi wurzelt. Es wird jetzt nicht mehr erzählt, das individualpsychologische Leiden an der Tat, denn Raskolnikow will ja einen Mord an dieser Pfandleiherin ausführen. Er macht verschiedene Anläufe, er schreckt immer wieder zurück. Dann bringt seine Tat tatsächlich. Er mordet diese Frau und leidet dann, kommt in sehr merkwürdige psychische Zustände und muss sich dann über ganz, ganz langsame psychologische Prozesse und Läuterungsprozesse wieder zurück in die Menschengesellschaft bringen. Das ist ein bisschen das, was der Roman erzählt. Hartmann erzählt uns im Grunde genommen über gewaltige Bilder, man muss wirklich sagen, es ist ein wunderschönes, poetisches Bildertheater, was passiert, wenn dieses Denken in politische Dimensionen hineingeht, wenn es sozusagen ganze Gesellschaften erfasst. Wir sehen fast den ganzen Abend lang Bilder von Kriegen aus dem Vietnamkrieg, wir sehen Bilder aus dem KZ, wir sehen, wie ein Bulldozer Leichenberge in einen Abgang herunterschiebt. Wir sehen ganz grauenhafte Bilder quer durch die verschiedenen Katastrophen des 20. Jahrhunderts bis heute. Wir sehen auch Gesichter von Politikern. Wir sehen also eigentlich die politische Dimension dieses Raskolnikow. Und das in übereinander projizierten Bildern. Wir wissen ja, dass er gerne auch schon mal Projektoren auf kleinen fahrbaren Wagen über die Bühne schiebt, womit sich sozusagen immer neue Bildkonstellationen ergeben. Und die fassen ein kleines Gebäude auf der, relativ mittelgroßes Gebäude auf der Bühne ein, das sich dann als eine Kirche entpuppt. Sie wird geöffnet, dann im Inneren dieser beiden Schalen, die sich dort öffnen, sehen wir plötzlich ein Gerüst und darin ist ein Kreuz. Und damit ist natürlich im Grunde genommen auch ein zentrales Motiv dieses Romans angedeutet. Die Frage nämlich, wie haben wir es eigentlich mit der Religion? Es gibt, das muss man vielleicht dazu erzählen, noch seit dem Anfang der Inszenierung Uhren, die mitlaufen und auf die Bühne projiziert werden. Wir sehen also den Timecode, Stunde, Minute, Sekunde und 25 Frames. Und daneben sehen wir immer die Jahreszahl 0 bis 2019 bis heute durchlaufen. Mhm. Und das Jahr 0 ist natürlich Christi Geburt. Und das kommt auch in der Inszenierung dann ganz kurz als ein Motiv zum Tragen.
Heißt das, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind hier nicht mehr Charaktere, wirkliche Figuren, sondern mehr Chiffren?
Sie sind Chiffren, sie sind Träger von Ideen und sie treten zum Teil chorisch auf, sie haben manchmal kleine Soli. Die Kamera erfasst sie auch, aber sie werden in diesen Bilderfluss, in diesen Malstrom dieser ungeheure traurigen Weltgeschichte so eingebettet, dass sie kaum zu Protagonisten werden können. Bis ganz zum Schluss, wenn allmählich das Bildergewitter zum Ende kommt, steht Fanny Staffer stumm auf der Bühne in der Mitte und schaut das Publikum traurig an. Zweimal weist sie quasi die Technikkollegin zurück, die mit dem Mikrofon zu ihr kommen will, sozusagen mit der Aufforderung, hast du jetzt auch noch was dazu zu sagen? Nein, sie hat dazu nichts mehr zu sagen, greift dann nach einem Lautsprecher, der in der Mitte der Bühne steht und aus dem Kriegsgeräusche kommt, umarmt ihn wie ein Kind, das man eigentlich beruhigen müsste, das sich aber dann doch nicht beruhigen lässt. Ein sehr, sehr starkes Bild, wie übrigens viele, viele Bilder, die man natürlich hier im Radio schwer beschreiben kann. Es würde ein bisschen zu lang dauern, aber die sehr schön subtil und zeremonienhaft über die Bühne gehen. Ein sehr suggestives, großes Bildertheater, das sehr virtuos mit der Verbindung von Text, Musik und Bildern spielt.
Musik wäre noch ein Stichwort, weil Sie haben Geräusche schon angesprochen, Musik, eben haben wir das auch ein bisschen gehört. Ich habe den Mitschnitt der Generalprobe gehört und hatte den Eindruck, dass das aber auch viel überdeckt, also zumindest Text, den die Schauspieler sprechen.
Ja, das ist das, was ich eben meinte mit dem, man muss so die Texte aus der Musik herausglauben. Das ist kein Theater, das jetzt quasi die Musik benutzt als akustische Illustration. Kein Theater, das die Bilder benutzt als Illustration. Es ist ein Theater, das all diese verschiedenen szenischen Elemente in ihrer Materialhaftigkeit nicht nur ausstellt, sondern auch ganz stark nach vorne bringt, so dass sie das eigentliche Leitmedium Text immer wieder in Gefahr bringen, zu überdecken. Das ist aber ganz bewusst gemeint und gewollt. Nichts ist hier wichtiger. Der Text ist hier nicht das Wichtigste. Der Text ist ein Element unter vielen.
Schuld und Sühne nach dem Roman von Fjodor Dostojewski. Nach der heutigen Premiere war das die erste Kritik im deutschen Feuilleton von Eberhard Spreng hier im Deutschlandfunk Kultur. Besten Dank dafür. Zuletzt kamen aus der Oper in Halle vor allem Meldungen über interne Querelen. Der Opernintendant Florian Lutz muss das Haus spätestens nach der Spielzeit 2020/21 verlassen. Vielleicht ist ihm jetzt aber nochmal ein Coup gelungen, denn er hat den Regisseur Peter Konvitschny zurück nach Halle gelotst. In den 1980er Jahren hat Konvitschny hier große Erfolge gefeiert. Mehrfach ist er vom Fachmagazin Opernwelt als Dirigent des Jahres nominiert worden. Heute Abend nun hat er die diesjährigen Händel-Festspiele eröffnet mit seiner Sicht auf Julius Cäsar in Ägypten. Für Fazit war Uwe Friedrich dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, nach Harry Kupfers Inszenierung an der Komischen Oper Berlin nimmt sich sein, man könnte sagen, Antipode aus der DDR-Zeit Peter Konvitschny jetzt diese Händel-Oper vor, aufgeführt ebenfalls auf Deutsch. Ist das jetzt so gerade ein Retro-Trend?
Ja, könnte man meinen. Ich würde sagen, bei allem, was man einschränkend noch anmerken könnte, hat aber Peter Konvitschny die Nase vorn mit seinem doch packenderen und mutigeren Zugriff auf das Stück, der auch vor Eingriffen in die dramaturgische Struktur nicht Halt macht. Also wie schon früher ist er derjenige, der immer ein politisches Bewusstsein in die Oper mit reinbringt, das noch prononcierter ist. Also politisch würde sicherlich auch Harry Kupfer für sich in Anspruch nehmen, aber das noch prononcierter ist und noch stärker betont, dass diese patriarchale und kriegerische Männergesellschaft im Untergang geweiht ist.
Händels Oper erzählt von den Opfern. Wie genau macht Konvitschny das?
Gerade das wird zum Schluss sehr deutlich. Eigentlich enden Händel-Opern ja immer mit dem Lieto, mit dem verpflichtenden Lieto fine. Alle sind glücklich, ist bei Julius Cäsar ein bisschen anders, dass die sich ja trennen, weil Cäsar zu neuen Kriegszügen aufbricht. Aber hier ist es so, dass dieser Schlusschor gesungen wird. Alle sind glücklich, brechen in einem Flugzeugträger oder Panzerkreuzer auf zu neuen Taten. Sie merken schon, es spielt in der Gegend. Und dann ist aber noch gar nicht Schluss, sondern dann bleiben übrig Kleopatra und Cornelia, die Frauen, Kleopatra, die ihr Glück mit Cäsar nicht findet, Cornelia, der ihr Sohn entfremdet ist, der als fescher, mutiger Krieger sich Cäsar angeschlossen hat. Also die beiden desillusionierten Frauen singen noch ein Trauerduett und dann endet es mit einem lauten Solo, ganz, ganz nachdenklich, ganz melancholisch.
Die Händel-Festspiele stehen in diesem Jahr ja unter dem Motto empfindsam, heroisch, erhaben Händels Frauen. Wie sind die denn sängerisch?
Die sind sängerisch nicht ganz so überzeugend, wie diese Inszenierung dann letzten Endes zumindest konzeptionell doch ist. Denn das bleibt alles so ein bisschen schaumgebremst. Auch hier haben wir den Retro-Trend, dass nämlich die Titelpartie Julius Cäsar mit einem Bariton besetzt ist, wie man das in den 50er und 60er Jahren noch gemacht hat, weil man dachte, die hohen Stimmen, für die das eigentlich geschrieben wurde, das versteht das moderne Publikum nicht. Es erweist sich aber, dass Grigor Perosch, der Bariton, dann a. mit den Koloraturen ein bisschen kämpft und b. dann doch für unseren heutigen Hörgeschmack ein bisschen auf verlorenem Posten ist. Denn Händel wusste natürlich, was er tat, als er zum Beispiel Vatagito in Nascosto für eine hohe Stimme geschrieben hat. So eine tiefe Stimme kann da einfach den Eindruck nicht machen mit diesen Bravour-Arien. Merkte man auch daran, dass der Applaus doch sehr, sehr mau blieb nach all den einzelnen Arien.
Michael Hofstetter hat den Abend musikalisch geleitet, gilt ja eigentlich als Händel-Spezialist.
Der nahm das heute eher von der breiten Seite, von der langsamen Seite, auch da von der melancholischen. Da waren dann die anderen Solistinnen auch sicher besser aufgehoben. Vanessa Waldhardt als Kleopatra zum Beispiel oder auch Svetlana Silvia als Cornelia in dieser mittleren Lage, in dem melancholischeren, hatte es ist dann doch etwas von Händels Genie, während die ganzen Bravour-Geschichten nicht meinen Erwartungen und den Erwartungen an Festspiele entsprechen konnten. Die Hornistin bei Vartacito hatte auch keinen besonders guten Tag. Also eine durchwachsene Bilanz.
Mit dem Streit um die Geschäftsführung an der Operhalle gab es ja viel Unruhe in dem Haus. Wie ist da die Stimmung inzwischen?
Also es gab vorher eine Menge Reden, wo dann auch der Oberbürgermeister Bezug genommen hat auf die Streitigkeiten und auf die Preise, mit denen das Haus ausgezeichnet wurde. Und da gab es zum Teil so etwas hämischen Applaus oder auch etwas amüsierten. Also dieser Streit war dann auch Thema in den Foyers. Das schwelt natürlich weiter, denn die Personenkonstellation bleibt im Haus ja noch für weitere 2 Spielzeiten erhalten. Und das birgt natürlich eine Menge Sprengstoff.
Uwe Friedrich zur heutigen Eröffnung der Händel-Festspiele in Halle. Peter Konvitschny hat die Oper Julius Cäsar in Ägypten inszeniert. Besten Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Çantürk Kiran.
Der Künstler Georg Baselitz hat der Pinakothek der Moderne in München 7 seiner Werke geschenkt. Damit besitzt das Museum nun 31 Einzelwerke des Künstlers. Die 6 Gemälde und eine Skulptur sind ab Ende nächster Woche in der ständigen Sammlung zu sehen. Der Film Rocketman über das Leben von Popstar Elton John kommt in Russland zensiert ins Kino. Szenen, in denen schwuler Sex und Drogenkonsum zu sehen sind, wurden herausgeschnitten. Das berichten mehrere Journalisten nach einer Vorpremiere. Das russische Kulturministerium weist allerdings jegliche Zensurvorwürfe von sich und erklärt, es handle sich wohl um einen Fall von Selbstzensur. Die Vertriebsfirma indes teilt lediglich mit, der Film sei entsprechend der russischen Gesetze angepasst worden. Seit 2013 steht in Russland die sogenannte Propagierung homosexueller Beziehungen gegenüber Minderjährigen unter Strafe. Den Stormwall-Pionierinnen Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson wird in New York ein Denkmal gesetzt. Die sogenannten Street Queens haben im Juni 1969 wesentlich zum Ausbruch der Stonewall-Unruhen beigetragen. An vorderster Front kämpften sie für Gleichberechtigung und Anerkennung von Schwulen, Lesben und Transmenschen. Bürgermeister Bill de Blasio erklärte, während auf Bundesebene Überstunden gemacht würden, um Transmenschen ihre Rechte zu nehmen, ehre New York City Transanführerinnen, die gegen Hass und Ungerechtigkeit gekämpft haben. Seit heute ist die neue deutsche Serie How to Sell Drugs Online auf Netflix zu sehen. Um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, beginnt ein jugendlicher Nerd, von zu Hause aus Ecstasy zu verkaufen. Schon bald wird er zu einem der größten Drogendealer Europas. Dazu Anna Wollner.
Es hat nichts von dieser provinziellen Behäbigkeit, die das deutsche Fernsehen oft sonst so hat. Es ist wirklich visuell auffällig, wie hier Chatverläufe den Bildschirm rasen, alles poppig, bunt, ständig ploppt irgendwas auf. So ein Gefühl der Reizüberflutung, mit der die Teenager in der Serie wesentlich besser umgehen können, als wir beim Zuschauen. Immer schön auch mit dem Auge auf die Internationalität, das ist alles in Englisch geschrieben. Aber dabei hat die Serie auch ein Gefühl für Lebenswirklichkeiten. Die kleine Schwester von Moritz zum Beispiel, die die Abwesenheit der Mutter versucht, mit Likes zu kompensieren. Also so viel schlechter Wortwitz darf am Ende sein. Die 6 Folgen haben wirklich Suchtpotenzial.
Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Im November 2015 wurde ein 18-Jähriger verurteilt, weil er unter dem Decknamen Shiny Flakes Drogen im Wert von knapp 5 Millionen Euro verkauft hatte. Von seinem Kinderzimmer in Leipzig aus nach ganz Europa.
Nicht der gekreuzigte Jesus, sondern 2 kleine nackte Kinder zeigt das umstrittene Triptychon der Künstlerin Beate Passow, das im bayerischen Kloster Irsee von der zuständigen Bezirksregierung abgehängt worden ist. Fazit hat darüber berichtet. Die gezeigten Kinder sind 1944 in einer sogenannten Heil- und Pflegeanstalt der Nazis gequält und getötet worden. Damit will die Münchner Künstlerin an die Euthanasieopfer der Nationalsozialisten erinnern, und zwar an diesem Ort in der Gedenkstätte am Ort des Geschehens. Das Kloster Irsee war eine Außenstelle der nahegelegenen Pflegeanstalt Kaufbeuren. Und dort haben Ärzte in den 40er Jahren viele Kleinkinder bei Impfversuchen mit Tuberkulosebakterien getötet. In Bayern verfolgt unser Landeskorrespondent Michael Watzke den Streit um das Triptychon. Guten Abend.
Guten Abend aus München.
Was gibt's in dieser Sache jetzt Neues? Warum hat die zuständige Bezirksregierung das Triptychon abgehängt?
weil sie nach einer aufwendigen Recherche Verwandte von einem der beiden kleinen Jungen gefunden hat, die 1944 unter grausamen Bedingungen von den Nazis getötet wurden. Der damals 5 Jahre alte Erwin M. aus Schwaben starb im sogenannten Kinderpflegeheim der Nazis. Sein Bruder und seine Nichte leben heute noch und sie haben erst vor kurzem bei einem Besuch im Kloster Irsee das Bild gesehen, auf dem ihr nächster Verwandter abgebildet ist. Das Triptychon zeigt den kleinen Erwin einige Zeit vor seinem Tod in einer Schwarz-Weiß-Fotografie. Der Junge ist völlig abgemagert, 2 Hände packen ihn grob von der Seite an seinen dünnen Ärmchen und seine Körperhaltung ist die eines Gekreuzigten. Das ist ein schockierendes Bild und die Verwandten möchten nicht, dass die Bildungsstätte Kloster Irsee ihren Bruder und Onkel so zeigt. Hinzu kommt, die abgebildeten Kinder sind nicht im Kloster Irsee getötet worden, sondern im nahegelegenen Kaufbeuren. Irsee war nur eine Dependance der dortigen Kinderpflegeanstalt. Und der Leiter der Bildungsstätte Kloster Irsee, Stefan Raueiser, hat mir im Deutschlandfunk Kulturinterview erklärt:
Wenn wir diese Bilder weiter zeigen, müssen wir der Öffentlichkeit gegenüber wie auch den Verwandten gegenüber sagen, warum wir das hier zeigen, obwohl es nach dem jetzigen Wissensstand nichts mit Irsee zu tun hat. Es geht mir ja auch nicht darum, irgendetwas zu beschweigen, sondern es geht mir darum, in diesem Ort zu zeigen und darüber zu informieren, was an diesem Ort Irsee passiert ist.
Sagt Dr. Stefan Raueiser, der Leiter der Bildungsstätte Kloster Irsee, im Deutschlandfunk Kulturinterview.
Und wie reagiert die Künstlerin darauf, Beate Passow, jetzt auf diese neuen Vorgänge?
Sie ist wütend, dass das Triptychon nicht mehr zu sehen ist. Ich habe sie vor wenigen Stunden in München interviewt. Sie wusste noch gar nichts von der neuen Entwicklung. Man hat sie darüber auch nicht informiert. Und sie kann nicht nachvollziehen, dass die Hinterbliebenen die Abbildung der Kinder als unwürdig bezeichnet haben.
Man müsste doch als Familie stolz sein, dass diese Kinder, die so gequält wurden, eben weiterleben und von Leuten betrachtet werden mit großer Anteilnahme. Also es ist mir unverständlich, wie man das unwürdig empfinden kann. Die Verwandten von Jesus müssten auch sich heute noch dagegen wehren, dass man ihn so zeigt.
Sagt Beate Passow, die Münchner Künstlerin des Triptychon von Irsee. Sie hat die Bilder der Kinder damals gewählt, ohne zu wissen, wer genau das ist. Aber sie sagt:
Da ging es ja nicht um diese Kinder, sondern es ging um Euthanasie in Irsee und in Kaufbeuren.
Die beiden Kinder seien ein Symbol für das Leid, das ein menschenverachtendes Regime wie das der Nazis verursacht hat.
Das wirft ja also 2 Fragen auf, die jetzt über den Einzelfall hinausgehen. Also zum einen die Frage der Persönlichkeitsrechte in einem Kunstwerk. Darf man ein leidendes Kind abbilden, wenn die Verwandten damit nicht einverstanden sind? Und zum anderen die Frage nach dem Verhältnis zwischen Kunst und Gedenkkultur. Also muss ein Kunstwerk historisch korrekt sein?
Ja, das sind 2 spannende Fragen von juristischer, historischer und ethischer Tragweite. Die erste, nach dem Persönlichkeitsrecht, ist juristisch wohl noch am einfachsten zu beantworten. Mehr als 70 Jahre nach dem Tod der Kinder wären Ansprüche der Hinterbliebenen wahrscheinlich verjährt. Beate Passow fragt, wie man denn mit Bildern von Auschwitz-Opfern umgehen solle, wenn dort Verwandte sagen, wir möchten nicht, dass diese Bilder gezeigt werden. Der zuständige Bezirkstag dagegen sagt, das Gedenken, das ist ein Zitat, das Gedenken an die Opfer der NS-Patientenmorde ohne oder gar gegen den erklärten Willen der nächsten Angehörigen kommt für uns nicht in Frage. Die 2. Frage nach dem Verhältnis zwischen Kunst und Gedenkkultur ist extrem spannend. Beate Passow plädiert für eine emotionsbasierte Erinnerungskultur, auch was die NS-Zeit angeht. Eine Erinnerungskultur, in der Kunst auf den Bauch zielt und nicht so sehr erstmal auf den Kopf.
Ich habe ein Triptychon, das wie eine Kreuzabnahme funktioniert, hergestellt, um Emotionen zu erwecken. Man liest Kunst ja nicht wie ein Verkehrsschild, aha, rechts abbiegen. Man sieht ja jetzt am NS-Doku-Zentrum, dass dieses reine Zeigen von Dokumenten, das ist längst überholt. Also nur authentisches Material, völliger Quatsch. Man muss die Leute ja beim Gefühl packen.
Sagt Beate Passow und bezieht sich auf das NS-Doku-Zentrum in München, das tatsächlich mit viel Kunst auch versucht, die NS-Zeit wieder darzustellen. Aber es gibt auch andere Erinnerungskonzepte von KZ-Gedenkstätten, die sagen, es ist ganz wichtig, dass alle Fakten stimmen und die dann eben weniger mit Kunst, sondern wirklich mit historischem Material arbeiten.
Und wie soll das jetzt weitergehen? weitergehen? Also was passiert mit dem Triptychon?
Die zuständige Bezirksregierung hat angekündigt, ein Expertengremium einzuberufen. Dieser Fachbeirat aus Gedenkstättenexperten, Denkmalpflegern, Medizinhistorikern, Kunstgeschichtlern, der soll Vorschläge für eine Neugestaltung der Gedenkstätte im Kloster Irsee machen. Die wird ja gerade renoviert. Und die Gedenkstätte, diese sogenannte Prosektur, soll bleiben in der Bildungsstätte Kloster Irsee. Aber es zeichnet sich schon jetzt ab, dass das Triptychon in Zukunft wohl nicht mehr im Kloster Irsee hängen wird.
Und könnte die Künstlerin möglicherweise auch klagen?
Das könnte sie wahrscheinlich, aber ich habe sie dazu befragt heute im Interview. Sie hat gesagt, das hat sie nicht vor. Aber sie hat gesagt, sie hat sehr viel Zustimmung aus Künstlerkreisen, aber auch von anderen Menschen bekommen, die sie unterstützen. Die wollen, dass dieses Triptychon auch weiter im Kloster Irsee gezeigt wird. Diesen Bekanntenkreis, gerade diesen Künstlerkreis, will sie aktivieren, will weiter dagegen protestieren und an die Öffentlichkeit gehen. Das ist es, was sie will. Sie will dieses Bild nicht zurück, sondern sie will, dass Menschen es sehen können, am besten im Kloster Irsee.
Kunst aus Opferbildern, der Streit um Beate Passos Triptychon im Kloster Irsee. Michael Watzke hat die neuen Entwicklungen für uns zusammengefasst und Bilder von Abbildungen von diesem Triptychon, die werden wir jetzt gleich auf unsere Homepage stellen, deutschlandfunkkultur.de. In einem Geburtstagsartikel wurde Walt Whitman heute als der Mann bezeichnet, der die richtigen Worte für Amerika gefunden hat. Vor 200 Jahren wurde der Lyriker geboren, einer, der jedem Amerikaner eine Stimme schenken wollte und somit ein Pionier der Diversität war. Walt Whitman, ohne ihn hätte es die Beat Generation wahrscheinlich gar nicht gegeben. Leaves of Grass, die Grashalme, sind sein berühmtestes Werk.
From Leaves of Grass by Walt Whitman. A child said, "What is grass? Fetching it to me with full hands?" How could I answer the child? I do not know what it is any more than he.
Am Anfang also eine Kinderfrage, scheinbar. Ein Kind sagte, was ist das Gras, und pflückte es mir mit vollen Händen. Wie konnte ich dem Kinde antworten? Grashalme, Leaves of Grass, Walt Whitmans Vermächtnis, ein Gedichtband als Lebenswerk, ein Buch, das wuchs wie das Gras der Erde, Poesie als sinnliches Wunder der Welt, Gedichte als Liebeserklärung an die Menschen, die Männer auch.
Tenderly will I use you, curling grass. It may be you transpire from the breasts of young men. It may be, if I had known them, I would have loved them.
Er liebte die Männer, die Menschen, die Welt und ihre Wundersprache, so zartlich, dass sie weinen lässt, so revolutionär anders damals, 1855, als er die erste Ausgabe in Brooklyn herausbrachte, 12 Gedichte lang, Leaves of Grass.
This grass is very dark to be from the white heads of old mothers, darker than the colorless beards of old men, dark to come from under the faint red roofs of mouths.
Grashalme. Der Einband des Buches, ein dunkles Grün, golden kleine Titelbuchstaben, Buchstaben, aus denen Wurzeln, Farne, Blätter sprießen. Caroline Vega von der New York Library, die gerade 200 Jahre Walt Whitman feiert, steht in der Ausstellung vor der Erstausgabe des Buches, das zum heiligen Gral amerikanischer Lyrik werden sollte.
Notice that his name doesn't appear.
Hier sein Name ist nirgendwo auf der Titelseite, aber hier ist sein Foto. Er steht dort, die Hand in die Hüfte gestemmt, das Hemd offen, der Hut keck in den Nacken geschoben. Ein sehr ungewöhnliches Titelbild für einen Lyrikband jener Zeit. Das Foto seiner selbst. Sinnliche Botschaft eines Dichters, der seiner selbst sehr sicher war und es der Welt so sagte: Walt Whitman, ein Kosmos, von Manhattan der Sohn, ungestüm, fleischlich, sinnlich, essend, trinkend und zeugend.
His poems do definitely explore sexuality and he definitely had boyfriends and great loves.
Das Wollen, das Begehren, die Lust, er breitete die Sexualität aus. In Bildern seiner Sprache hatte Liebhaber und große Lieben, sagt die Kuratorin über Walt Whitman, der heute vor 200 Jahren auf Long Island zur Welt kam. Der Vater, später ein Trinker, düster, die Mutter aber sah stets die Sonne, das Gute, das Schöne, so wie er. Druckerlehrling, Journalist, Laufbursche, Sanitäter im Bürgerkrieg, Dichter, Nationaldichter, gar einer, der seinen Aufstieg dorthin plante und betrieb. Emerson, der amerikanische Naturphilosoph und Dichter, schrieb nach Erscheinen der Grashalme jene Zeilen, die zum berühmtesten Brief der amerikanischen Literaturgeschichte wurden.
Indeed, it's one of the most famous letters in literary American literary history.
Ich grüße Sie am Beginn einer großartigen Karriere, schrieb Emerson. Whitman kopierte den Brief, legte ihn all seinen Büchern bei, druckte ihn in der nächsten Ausgabe, vermarktete den Ritterschlag. Er wusste, wie das geht.
And he is no stranger to publicity.
I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition.
Seine berühmten Zeilen. Ich glaube, es fiele mir nicht schwer, unter Tieren zu leben. Sie sind so still und genügsam wie die Grashalme. 12 Gedichte am Anfang, als er 1891 krank und alt die 9., die sogenannte Sterbebettausgabe in Händen hielt, waren daraus 400 Gedichte geworden. Ich mache Worte singen, tanzen, küssen, sagte er einst, und glaubte, dass jeder Grashalm nichts Geringeres sei als das Tagwerk der Sterne. Nicht geringer als die Tiere. Keines beugt vor seinen Artgenossen das Knie, auch nicht vor irgendeinem, der seit Jahrtausenden tot ist. Keines hat einen Ruf zu verlieren. Keines von ihnen ist unglücklich über diese Welt.
Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the earth.
Leaves of Grass, Georg Schwarte über das berühmteste Buch des Dichters Walt Whitman, der vor 200 Jahren geboren wurde. Vielleicht haben Sie ja Lust, am Wochenende noch ein längeres Feature über Walt Whitman zu hören, abrufbar in der DLF Audiothek. Zum heutigen Fazitteam gehört auch Arno Orzesek und er hat die Zeitungsfeuilletons vom Samstag gesichtet.
Bestimmt weiß jeder von Ihnen, was das Wort euphorisch bedeutet. Aber jetzt mal ehrlich, hätten Sie auch gewusst, was dysphorisch heißt, hätten wir nicht durch die Voraberwähnung von euphorisch mit dem semantischen Zaunfall gewinkt? Wir selbst brauchten kurz, um zu kapieren, dass die Überschrift »Die dysphorische Republik« in der Tageszeitung Die Welt keine Jubelarie auf Deutschland ankündigt. Tatsächlich beobachtet der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht ein epochales Paradox in Moll und Piano. Wahrscheinlich hat es einerseits noch nie zuvor Gesellschaften gegeben, wo der Wohlfahrtsstaat derart großen Teilen der Bevölkerung ein beinahe sorgenfreies Leben und breite Möglichkeiten nachhaltiger Wunscherfüllung bietet. Doch andererseits kommt keine Freude auf. Nicht etwa in einer schwarzen Depression hat sich das Land verfangen, sondern im Labyrinth einer Dysphorie, für die es keinen Grund zu geben scheint. Uns macht Hans-Ulrich Gumbrechts kluger Artikel über die deutsche Dysphorie tatsächlich so euphorisch, dass wir ihn gern ganz vorlesen würden, wäre es nicht unser Job, Sie mit einem gut gemischten Artikelmix zu unterhalten, wozu auch Artikel gehören, die eher schlechte Laune machen. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel schreibt über Menschengewalt. Und gemeint ist die Gewalt, die der Mensch dem Planeten Erde antut, Stichwort Anthropozän. Der SZ-Autor Jörg Henschel berichtet über einen Berliner Kongress, auf dem Geologen Beweise für den Anbruch des Anthropozäns gesammelt haben. Genüge es für diese Beweise nicht, fragten, so Henschel, die wenigen anwesenden Laien auf die Kurven für CO2 und Landzerstörung, Flugverkehr und Staudammbau, Artensterben und Extremwetter zu verweisen, die ab etwa 1950 fast alle jäh ansteigen? Nein, entgegnete der Geologe Colin Waters. Dass wir uns im Anthropozän befinden, sei unstrittig. Doch Erdzeitalter seien eben keine Epochen wie das Mittelalter oder die Postmoderne, deren Beginn und Ende jeder ein bisschen anders interpretieren könne. Erdkunde-Fans sei gesagt, wie der knifflige Anthropozänbeweis funktioniert, das erklärt der SZ-Autor Jörg Henschel durchaus, während Feuilleton-Fans froh sein dürften, dass er schließlich ins vertraut philosophisch-kulturelle wechselt. Denken wir an die drohende Klimakatastrophe, die vom Anthropozän natürlich nicht zu trennen ist, stellen wir uns überschwemmte Küstenzonen, Dürren, Kriege und Völkerwanderungen vor. Doch was ist, wenn der Dualismus von Natur und Kultur, auf den unser ganzes Weltbild aufbaut, nicht länger existiert? Weder die Naturwissenschaftler, denen nun ihre vom Menschen unberührte Natur abhanden kommt, noch die Denker oder Künstler waren je in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Nun aber mit der Tageszeitung »Hinaus ins Urbane«. Dirk Knipphals macht sich anlässlich des Niedergangs der SPD und dem Hoch der Grünen nach der Europawahl ein paar Überlegungen zu SUVs, Fahrrädern und Innenstädten. Was immer an den Innenstädten attraktiv ist, Radwege, Verkehrsregulierung, sozialer Mix, offene Räume, ist vielerorts lange Zeit gerade gegen die Betonfraktionen der SPD und ihre großen Lösungen aus Stadtautobahnen und homogenen Wohnkomplexen erkämpft worden. Die Grünen mit ihrem Setzen auf Kleinteiligkeit und lebensweltlichen Konzepten passen dagegen gut zum neuen Bedürfnis nach Urbanität. Mit Postmaterialismus hat dieses Bedürfnis nicht unbedingt zu tun, mit Antikapitalismus schon gar nicht, dafür viel mit Wünschen nach Lebensqualität. Die Lebensqualität von Feuilletonlesern lässt sich indessen auch durch boshafte Verrisse steigern. Und wie Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter der Überschrift »Festgemauert in den Phrasen« die Rede von Kanzlerin Merkel an der Universität Harvard der Lächerlichkeit preisgibt, das erhöht für wahr die Lebensqualität. Rehns Schlusssatz lautet: »Nichts wie weg hier, am Ende merken die noch, dass man Deutscher ist.« Falls Sie nicht wissen, wohin an diesem Wochenende, gehen Sie doch einfach mit einem Taz-Titel immer der Nase nach.
Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.